Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das derzeit sehr intensiv und auch durchaus kontrovers diskutiert wird, nämlich die Modernisierung des Datenschutzes und auch der Datenschutzaufsicht. Ja, dazu begrüßen wir sehr herzlich Herrn Michael Will. Er ist Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht. Mein Name ist Ricarda Veit. Ich bin Chefredakteurin von Datenschutzpraxis. Und wie immer in unserem Podcast ist auch wieder Oliver Schoncheck dabei. Hallo, lieber Oliver.
Hallo, liebe Ricarda und hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Ja,
Ja,
hallo
lieber
auch
Herr
von
Will.
meiner Seite. Sorry, hallo auch von meiner Seite. Danke für die Einladung.
Ja, Herr Will, wir hatten ja schon öfter das Vergnügen. Schön, dass Sie daher auch wieder bei uns im Podcast sind.
Sehr, sehr
Dann
gerne.
können wir auch gleich ins Thema einsteigen. Lieber Oliver, gibst du uns zum Auftakt bitte wieder einen kurzen Überblick?
Das mache ich sehr gerne, Ricardo. Du hast es ja schon angeteasert und ich möchte noch mal kurz den Hintergrund darstellen für unser gleich spannendes Gespräch. Und zwar haben ja die unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder die sogenannten Stuttgarter Impulse zur Modernisierung des Datenschutzes beschlossen und veröffentlicht. Ziel dieser Modernisierungsagenda ist es insbesondere, den Datenschutz für Unternehmen, Forschungseinrichtungen sowie Bürgerinnen und Bürger einheitlicher und effizienter zu gestalten, aber eben auch die interne Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden zu optimieren. Und da stellt sich die Frage, was heißt das denn konkret? Was schlagen denn die Landesdatenschutzbehörden genau vor und was kann überhaupt verändert werden im Datenschutz? Ist das eigentlich so leicht und wie stellt man sich das vor? Das wollen wir jetzt alles mal klären mit Herrn Will. Und ich beginne mal mit der ersten Frage. Wir sind ja so 10 Jahre nach Verabschiedung der Datenschutzgrundverordnung. Und wenn wir hören, gibt es so einige Diskussionen, eine breite Debatte fast auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene über Reformerfordernisse im Datenschutz. Und da wüssten wir gern von Ihnen, wie erleben Sie das denn als Aufsichtsbehörde, Herr Will?
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank zunächst mal nochmals für die Einladung. Und wie erleben wir das? Eigentlich als nochmaligen Beschleuniger, als Boost für meine ganze Terminplanung, denn auf einmal überlagern sich 3 Dinge. Unser Alltag, geprägt durch wirklich explodierende Fallzahlen, haben wir im letzten Jahr über +60% geredet. Können wir das heute nochmal tun? Bedeutet, in 2 Jahren reden wir eigentlich über mehr als eine Verdoppelung. Das ist der Alltag. Zweitens reden wir über unsere eigentlich schon eine Weile lang gestarteten Anstrengungen, unsere Arbeit effizient und kohärent zu organisieren. Das heißt, wir sind ohne dies schon auf Ebene der DSK mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen und spiegelbildlich dazu intern unterwegs, uns immer wieder zu überlegen, wie können wir all die Feststellungen, all die Befunde, die wir haben, abgeleitet aus Rechtsprechung und vielen anderen Prozessen, gut unseren Adressaten vermitteln, den Verantwortlichen, den Bürgerinnen und Bürgern. Und dann kommt jetzt als drittes und hochdynamische Ebene die Rechtspolitik dazu. Das ist 10 Jahre nach Start der Datenschutzgrundverordnung nicht überraschend. Das ist absolut legitim. Dazu haben wir auch Evaluationsprozesse gehabt. Aber sozusagen die Tonalität ist eine andere geworden und das kann man in der Kausalität ganz leicht zurückverfolgen. Das ist sicherlich, was die DSGVO betrifft, in weiten Teilen auf europäischer Ebene dem Draghi-Report zuzuordnen und unserer insgesamt angespannten wirtschaftlichen Lage in Europa. Wie beweisen wir uns als zukunftsfähig und vor allem als Region der Innovationen? Das ist aber auch, wenn man den Datenschutz jetzt speziell anschaut, so die letzten 2, 3 Jahre, weiß nicht, wie Sie es erlebt haben, so ein bisschen ein Ausdruck an Hilflosigkeit, Überforderung und damit einem reflexhaften, muss das denn sein? Ich hatte persönlich das Gefühl, es startete so mit Beginn der KI-Verordnungsberatungen, dass viele Leute schon durcheinander gebracht haben. Worum geht es denn in der KI-Verordnung und worum geht es im Datenschutzrecht? Und dann zusammen mit anderen europäischen Digitalrechtsakten, die ich da auch nochmal so ein bisschen in den Mittelpunkt rücken würde, das Gefühl aufkam, mein Gott, wenn man digitalisieren will, was muss man denn da alles überhaupt beachten? Und damit wird es dann so ein bisschen schnell das Gefühl, wozu ist das gut und wie soll das jemand, insbesondere wenn er nicht ein großer Konzern ist, bewältigen? All das bedeutet für uns nochmal sozusagen eine Schraube mehr tätig zu werden und uns mit vielen, vielen weiteren rechtspolitischen Diskussionspartnern zu befassen. Wir versuchen das. Manchmal führt es zu harten Prioritäten, dann geht irgendein Termin mal nicht, weil beispielsweise Brüssel dann wichtiger ist. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch trotzdem schauen, wie wir allen drei Ebenen angemessen gerecht werden. Denn nur dann werden wir unserer Aufgabe als Datenschutzbehörde auch wirklich gerecht, zu der ja auch Politikberatung zählt. Also um das europäische Thema jetzt nicht weiter wegzuschieben, das ist schon auch legitim und erwartbar.
Es sind also vielfältige Entwicklungen und Eindrücke, die Sie uns da darstellen. Und ich glaube, alleine schon aus dem Hinweis auf die steigenden Fallzahlen kann man ja schließen, dass der Datenschutz keineswegs irgendwie unwichtiger geworden wäre, sondern vielmehr melden sich ja viele, viele Unternehmen, aber auch Bürgerinnen und Bürger und sagen, da stimmt was nicht, bitte Aufsichtsbehörden, guck da mal hin. Und andererseits, durch diese hohe Last an Anfragen, an Beratungen, versuchen die Aufsichtsbehörden, wie sie es uns ja darstellen, möglichst mit den vorhandenen Mitteln so effektiv wie möglich zu arbeiten. Und dann kommen eben noch Strömungen, dass man sagt, wegen wirtschaftlich-politischer Entwicklung versucht man, das vielleicht einiges zu ändern, an ob jetzt Aufsichtsstruktur, ob Vorgaben am Datenschutz, womöglich das ein oder andere etwas zu lockern, um die Wirtschaft vermeintlich dadurch anzukurbeln. Wenn man aber mal guckt bei diesen ganzen Reformwünschen, was kann man denn überhaupt ändern? Der Datenschutz ist ja jetzt kein Spielball, auch wenn man manchmal fast den Eindruck bekommen könnte, dass eben sehr, sehr viele Wünsche daran sind. Kann man da überhaupt zu viel ändern?
Ich würde mir wünschen, dass im politischen Prozess diese Frage öfter gestellt wird. Ganz ehrlich, es ist wunderbar, dass wir das wenigstens in dem Podcast tun. Aber bei vielen politischen Äußerungen habe ich tatsächlich den Eindruck, es herrscht eher ein, was hätten wir denn gerne? Ich will nicht sagen, was wünschen wir uns denn? Das ist delegitimierend. Aber trotzdem, was sollte denn sein, denn ein, was können wir denn machen? Ausgangspunkt ist ganz klar, in Europa haben wir einen Artikel 8 der Grundrechtecharta und übrigens auch einen Artikel 7, der die Privatsphäre auch im digitalen Raum schützt. Das ist der Ausgangspunkt und wenn wir sagen wollten, wie es beispielsweise jetzt zuletzt die Koalition getan hat, wir wollen keine Datenschutzgrundverordnung mehr für kleine und mittlere Unternehmen. Das sind dann am Ende statistisch gesehen 99, irgendwas Prozent der Unternehmen in Deutschland. Dann müssen wir uns fragen, wie wird denn Europa dann diesem Regelungsauftrag, den wir seit dem Lissabon-Vertrag haben und der sozusagen der Auslöser, die Grundlage der Datenschutzgrundverordnung 2012 war, überhaupt noch gerecht? Was stellen wir dann an die Stelle des gemeinsamen europäischen Rechts? Also insoweit ist die Antwort auf Ihre Frage, was können wir denn machen, das, was uns die Europäische Grundrechtecharta erst einmal gestattet. Und damit sind wir bei ein paar Eckpunkten, wie beispielsweise auch etwas, was wir heute als super unbequem empfinden, dem Auskunftsanspruch. Auch das wird durch die Grundrechtecharta gewährleistet. Wir empfinden es unbequem in Zeiten von KI und Big Data zu sagen, es gibt eine Zweckbindung, ein Erfordernis der Rechtmäßigkeit. Aber auch das geht zurück auf die Grundrechtecharta. Insoweit können wir uns, glaube ich, sinnvollerweise mit Fragen, wie wir das ausgestalten, befassen. Diese Ob-Debatte ist ein bisschen, eigentlich nicht ehrlich. Es ist ein überschießendes politisches Ziel, dass wir, wenn wir sagen müssten, wie beantworten wir das, wie erreichen wir das konstruktiv, sagen, durch eine Änderung der Grundrechtecharta. Wird man das erreichen? Ich glaube nicht, jedenfalls nicht in 2-3 Jahren.
Das heißt, es ist zwar einerseits sehr wichtig, über diese Bedürfnisse zu sprechen, weil die Wirtschaft signalisiert, die Aufwände sind uns zu hoch oder sie haben vielleicht gewisse Unsicherheiten immer noch, auch nach der langen Zeit, wissen nicht, müssen wir das machen oder das. Und Sie haben ja darauf hingewiesen, es vereinfacht die Lage ja nicht, dass immer mehr digitale Rechtsakte dazukommen, sondern man muss dann erstmal schauen, wie wirken die zusammen. Wir wissen alle, die Datenschutzgrundverordnung bleibt unberührt, aber nichtsdestotrotz fragt man sich, wie kann ich das alles in einem beachten? Und wenn wir jetzt mal nicht nur auf die EU, sondern speziell auf Deutschland schauen, bekommt man, nun hat ich ja zum Beispiel eher den Blick hier in Deutschland, aber man kommt zu dem Eindruck, dass hier die Reformwünsche, sage ich trotzdem mal, sehr ausgeprägt sind, dass man hier sehr viel darüber diskutiert. Woran kann das denn liegen? Würde man jetzt sagen, die Aufsicht in Deutschland ist irgendwie so unter uns erstmal so als rhetorische Frage fast strenger? Weil eigentlich ist auch das doch einheitlich. Oder stört man sich an Strukturen, die in Deutschland gegeben sind? Würden Sie es auch sagen, in Deutschland ist da vielleicht noch mal eine Besonderheit in der Diskussion?
Deutschland ist besonders in der Diskussion. Das ist gar keine Frage. Das war im Datenschutz, viele sagen aus historischen Gründen, immer schon so. Ich würde noch optimistischer rangehen und sagen, freuen wir uns darüber, auch dank vieler Medien, dass wir eine aufgeklärte und was Innovationen betrifft, durchaus geschulte, aber eben auch kritische Öffentlichkeit haben. Wenn Sie sich zurückerinnern an ganz, ganz viele Grundsatzdebatten über meinetwegen hier in Deutschland die Einführung der elektronischen Patientenakte, internationale Abkommen, wo es um Datenschutz und kann man das irgendwo zum Deal machen, geredet wurde. Da waren bei uns Leute auf den Straßen, wo in anderen Ländern nichts war. Das alles zeigt, wir haben eine gute, ausgeprägte Datenschutzsensibilität und Debattenkultur. Und dann haben wir aber, fürchte ich, auch in Deutschland eine etwas schlechte Risikokultur. Das heißt, es wird gerne als sozusagen Bedrohung wahrgenommen, was Datenschutz fordert, weil man nicht an jeder Stelle versteht, was denn nun tatsächlich zu tun ist. Und daraus entsteht dann ein Klima von, wenn ich es nicht genau einschätzen kann, lasse ich es lieber, und damit Untätigkeit und am Ende ein Bild von, wir stehen still, was wir uns nicht leisten sollten wirtschaftlich. Und daraus entsteht ein Cocktail, der unsere Debatte in Deutschland irgendwie deutlich dynamischer macht als in anderen Ländern. Das nehme ich auch ganz klar wahr. An sich müssten wir davon ausgehen, dass eigentlich die Mehrzahl der zum Beispiel mal osteuropäischen Länder ohne DAX-Konzerne, ohne Global Player mindestens die gleichen Sorgen mit der DSGVO hat. Das meldet uns aber niemand. Die Kolleginnen und Kollegen in den osteuropäischen Aufsichtsbehörden sind vielmehr wirklich eher verwundert, weshalb wir so eine vehemente Änderungsdebatte haben. Insoweit ist es schon, denke ich, das mag man auch mal zur Kenntnis nehmen, für die deutsche Politik viel erreicht, dass man überhaupt mit den Anliegen, die insbesondere in Deutschland artikuliert werden, so eine große Resonanz auf europäischer Ebene hat. Das ist, würde ich sagen, an der Stelle eine deutsche Treiberrolle, weil wir tatsächlich, Sie haben es angesprochen, bei den Digitalrechtsakten und überhaupt der Fortentwicklung des Datenschutzrechts jetzt 10 Jahre nach DSGVO so ein bisschen, das sagen ja auch viele akademische Analysen, langsam zu einem Punkt des Handlungsbedarfs kommen. Da müssen wir nachbessern, da müssen wir eigentlich, wäre mein Befund, Versprechen einlösen, die wir am Staat gegeben haben. Das Ganze, worüber wir reden, ist eine Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, es war immer das Versprechen da, bereichsspezifisches Recht daneben zu schaffen. Damit ist die europäische Politik aber grandios gescheitert. Die Unberührt-Klauseln haben Sie schon genannt. Wo ist die E-Privacy-Verordnung, weswegen wir bei Datenschutz fast immer über das Thema Cookies diskutieren müssen? All das ist versäumt worden. Und insoweit ist vielleicht auch dank der deutschen und vielleicht nicht an jeder Stelle begründeten, aber gut motivierten Debatte im Moment ein Momentum da, wo wir richtigerweise über die nächste Evolutionsstufe reden. Dass das jetzt ein bisschen früher passiert als in dem Zyklus zwischen EG-Datenschutzrichtlinie 1995 und der Datenschutzmodernisierung mit der DSGVO 2012, ist vielleicht auch ein Ausdruck für geänderte Zeiten und die Dynamik der Digitalisierung, die wir nun mal alle haben.
Und ich denke, wir alle finden es sehr wichtig und richtig, dass sich die Aufsichtsbehörden hier auch speziell zu Wort melden, so wie Sie das hier in dem Podcast tun und so wie die Stuttgarter Impulse der DSK das tun. Denn es geht ja darum, Sie haben verschiedene Punkte ja schon genannt, manche Veränderungen, die vielleicht angesprochen werden, gehen eigentlich gar nicht oder gehen gar nicht so leicht. Die stehen nicht so zur Debatte, sondern die gehören zu den Grundrechten. Aber wo möchte denn die DSK eigentlich aufräumen bei den Vorstellungen? Was möchte man mit den Stuttgarter Impulsen erreichen? Weil es ist ja wichtig, Sie sagen, wir haben eigentlich Handlungsbedarf, aber wir müssen wissen, in welche Richtung wir eigentlich marschieren. Wir brauchen also einen Kompass, was ist möglich, was ist sinnvoll. Und so wie ich gesehen habe, hat ja die DSK jetzt auch nochmal dazu aufgerufen, dass man sich beteiligt und die Stuttgarter Impulse kommentiert. Was können Sie uns sagen? Warum hat die DSK jetzt zu diesen Stuttgarter Impulsen gegriffen? Was ist das Ziel? Womit möchte man aufräumen? Mit welchen Vorstellungen?
Bitte lassen Sie uns nochmal den Ausgangspunkt ganz klar fassen. Wozu sind wir als Datenschutzbehörden da? Auch zu beraten, die Politik zu beraten, wie Datenschutzrecht fortentwickelt werden soll, wo wir im Datenschutzrecht Konflikte sehen. Und das ist der Ausgangspunkt der Stuttgarter Impulse. Wir möchten uns jetzt überhaupt nicht anmaßen, dass das beste Lösungsrezept für all die Fragen, über die wir in den vergangenen Minuten gesprochen haben, zu besitzen, sondern wir haben an der Stelle zusammengetragen, was wir auch als realistisch machbar halten, um den beiden derzeit Hauptzielen einer Datenschutzreform gerecht zu werden. Das eine Ziel ist ein deutsches, das ist die Debatte um die Organisationsreform der Datenschutzbehörden, um eine Neuverteilung von Aufgaben mit dem Ziel von mehr Rechtssicherheit, so würde ich die Debatte am Ende verstehen. Und das andere ist die Debatte um die Fortentwicklung des europäischen Rechts, des materiellen Rechts, wenn wir so wollen. Dazu versuchen wir auf Grundlage von einigen erstmal Echos sozusagen, einigen Einordnungshilfen, was wird eigentlich in der gegenwärtigen Debatte an den Anfang gestellt, Stellung zu nehmen. Diese Debatte über Mythen ist auch eine sozusagen ein Versuch, deshalb verbunden mit einer Konsultation, etwas Realismus in die Debatte zu bringen. Wir beobachten, Sie haben es vorhin auch angeschnitten, mit der Wahrnehmung Datenschutz in Deutschland besonders streng, viele Dinge, die sich irgendwo zu einer anhaftenden, fast schon Feststellung verdichtet haben, obwohl es irgendwann vermutlich war, nur eine Behauptung war oder eine individuelle Wahrnehmung. Daraus sind jetzt so ganz generelle Wahrheiten geworden, die aber in der Substanz, und das ist auch sozusagen Teil der Schwierigkeiten in der Debatte, wenn man sich hinterfragt, gar nicht so richtig begründbar sind. Wir haben beispielsweise für dieses Thema, die Datenschutzbehörden sind so streng in Deutschland, überhaupt keine Evidenz. Wir haben ganz wenig Evidenz zu dem anderen großen Thema, die Datenschutzbehörden der Länder sind so unterschiedlich. Mir fallen Dinge ein. Prominentestes Beispiel ist immer die M365-Debatte, die wir aber übrigens heute nur ganz anderen Linie spielen. Also das heißt, da wird ein sozusagen schon rechtshistorischer Befund herangezogen, um 5 Jahre später Strukturveränderungen zu motivieren. All das versuchen wir so ein bisschen aufzuarbeiten, und die Konsultation ist letztlich eine Einladung entlang dieser Überlegungen, wie können wir realistisch, damit auch schnell übrigens, ohne dass wir Grundgesetzänderungen, Grundrechtecharta-Änderungen brauchen, vorankommen, um Unternehmen und Betroffenen gleichermaßen und damit auch die Grundlagen für uns als Aufsichtsbehörden zu verbessern, mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Das ist das alles sozusagen zusammenbindende Ziel.
Jetzt ist es ja so, dass wir auch als gewisse Besonderheit in Deutschland eben die Landesdatenschutzbehörden haben. Und da gibt es ja einen Aspekt, der da eben auch als Reform angedacht ist, mit einer stärkeren Zentralisierung im nicht öffentlichen Bereich der Datenschutzaufsicht. Und da haben ja die Landesdatenschutzbehörden auch schon an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, warum das nicht so viel Sinn macht. Und vielleicht können Sie uns das nochmal darstellen, weil viele stellen sich vielleicht vor, wenn wir eine zentrale Datenschutzaufsicht haben, ist das automatisch alles einheitlich, weil es ist ja da nur noch eine Stelle. Aber vielleicht gerade aus diesem Punkt nur noch eine Stelle ergibt sich so einiges, was auch problematisch sein kann.
Lassen Sie uns auf zwei Dinge schauen. Geht durch eine Zentralisierung oder Bündelung, wie es im Koalitionsvertrag heißt, der Datenschutzaufsicht, die föderale Struktur, die wir im Datenschutz haben, wirklich weg? Die Antwort wird sein Nein. Wir bleiben auch danach ein föderaler Bundesstaat. Das ist nicht zu verhandeln im Übrigen. Grundgesetz, sogar Ewigkeitsgarantie geschützt. Also das heißt, diese Wertentscheidung, wie unser Staatswesen strukturiert ist, und das ist übrigens rund um den Globus gar nicht so ganz einzigartig, auch die USA sind so organisiert, diese bleibt. Und daraus ergeben sich, wie wir jetzt rechtlich sagen, getrennte Verfassungsräume, getrennte Handlungsräume für die Datenschutzaufsicht. Das heißt, mindestens dort, wo wir nicht über Bundeszuständigkeiten reden, das sind die Landesbehörden, Sie können sich denken, was die alles so tun, bleibt eine Datenschutzaufsicht auf Länderebene erforderlich. Und was ergibt sich daraus, wenn wir auf der anderen Seite eine DSGVO haben, die sagt, jede Aufsichtsbehörde muss ihren Beitrag zur kohärenten Anwendung leisten? Ein Abstimmungserfordernis. Wäre ja ein Humbug, wenn wir auf der einen Seite auf europäischer Ebene einen komplexen EDPB-Abstimmungsmechanismus haben und dann in Deutschland wir eine große Zentralbehörde haben, die im Recht der Wirtschaft macht, was sie will, und dann auf der anderen Seite die identischen Rechtsgrundlagen wie beispielsweise Recht auf Auskunft, Transparenz, was gilt für einen Data Breach und so weiter, parallel durch Landesbehörden irgendwie mit ein bisschen anderen Maßstäben angewendet werden müssen. Das wird nicht passieren. Dazu werden wir immer Abstimmungsmechanismen brauchen. Was man auch immer auf Bundesebene bündelt, daraus wird keine KNIL oder keine andere europäische Zentralbehörde werden. Es wird immer eine Behörde bleiben, die zwar ihre Entscheidungen sozusagen für alle aus einem Haus versendet, aber die in ihren materiellen Grundfragen abstimmungsbedürftig bleiben wird, weil sie eine föderale Datenschutzbehörde bleiben wird. Das ist der erste Punkt, der übersehen wird. Der zweite Punkt ist ein schlicht praktisches Kriterium oder ein praktischer Aspekt, wir reden über Masse. Das heißt, wir reden über riesige Fallzahlen, die bewältigt werden müssen und die dann auch wieder kohärent bewältigt werden müssen. Wenn ich das schon allein auf meine kleine Behörde übertrage, habe ich tagtäglich damit zu tun, sicherzustellen, dass zwischen meinem Bereich, der für Gesundheit zuständig ist, und dem Bereich für meinetwegen die Vermietwirtschaft und andere oder dem Werbungsbereich die gleichen Grundsätze herangezogen werden, wenn es um gemeinsame Fragestellungen geht. Wie wird das eine ganz große Behörde machen, die nun die bundesweiten Fallzahlen, wir reden über 40.000, 50.000 zu bewältigen haben wird. Das heißt, da muss innerhalb einer dann sehr großen Organisation, um diese Aufgaben bewältigen zu können, auch wieder exzellente Abstimmung betrieben werden, weil ansonsten wird vielleicht die Abteilung für Beschäftigtendatenschutz bei Artikel 15 ganz andere Maßstäbe anlegen als die für Werbung und Auskunfteien zuständige. Das ist eine Challenge, die bewältigt werden muss. Am Ende wird es noch um viele andere Dinge geben. Wo kommen überhaupt die Mitarbeiter her? Wo kommt die Expertise her, die ja heute nicht so auf Bundesebene vorhanden ist, die vielleicht in abstrakten Fragen gut geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, aber die zu den konkreten Unternehmensabläufen keine wirklichen Alltagseinblicke haben. All das muss bewältigt werden, und insoweit wären wir, um schnell voranzukommen, für eine andere Gangart bei der Reform. Wir würden uns wünschen, dass sich die Länder, damit meinen wir die Länderregierungen, verständigen können, beraten durch uns als Aufsichtsbehörden. Wo sind denn die Kompetenzcluster? Wer hat Ahnung von, meinetwegen Automotive gibt es nicht in jedem Land, wer hat Ahnung von Versicherungswirtschaft, wer hat Ahnung von Finanzen etc. Da gibt es heute schon Strukturen und Schwerpunkte, die wir in unserer alltäglichen Arbeit in der DSK berücksichtigen und die man übertragen kann, und damit hat man für eine Branche Kohärenz sichergestellt. Für die Gesamtkohärenz wird es dabei bleiben. Das ist ein guter Teil des Koalitionsvertrages, dass wir eine DSK brauchen, die diese Abstimmungsprozesse dann tatsächlich abwickelt. Wer sich vorstellt, das geht ohne, blendet ein bisschen die europäischen Anforderungen aus. Das ist nichts, was mit Föderalismus zu tun hat, sondern eben mit dem Gebot der Datenschutzgrundverordnung, kohärent das europäische Recht anzuwenden.
Sie haben es ja jetzt zum einen, finde ich, auch sehr anschaulich und gut erklärt, warum Zentralisierung, wenn wir es mal so nennen, oder Bündelung nicht automatisch Vereinheitlichung heißen kann, sondern Das ist, hat damit erstmal so gar nichts zu tun, sondern Sie haben ja auch gesagt, da gibt es ganz unterschiedliche Ansprüche in der Wirtschaft, auch in den Regionen. Sie haben gesagt, Kompetenzcluster, das wäre so ein Punkt, den Sie in den Stuttgarter Impulsen auch nennen als Vorschlag für eine Modernisierung, Optimierung im Datenschutz. Könnten Sie uns da vielleicht noch Beispiele geben, dass gerade auch die betrieblichen und auch die behördlichen DSBs, die uns zuhören, sagen, ja, Mensch, das würde mir in der täglichen Praxis helfen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn Sie sagen, Kompetenzcluster Automotive, dass man weiß, Mensch, da ist eine Stelle, die sind absolut firm in dem Thema, was mich angeht. Da kann ich viel schneller Beratung erhalten, als wenn ich bei einer Stelle anfrage, die sich zwar natürlich grundsätzlich sehr gut im Datenschutz auskennt, aber vielleicht nicht die Besonderheiten von Automotive so gut kennt. Das ist, glaube ich, ja sehr, ein sehr praktisches Beispiel mit diesen Kompetenzclustern.
Ja, und es hat den Charme, die Grundstrukturen sind heute schon da. Wir können es nicht sozusagen in einer Endentscheidung abbilden. Wir haben heute schon eine enge Abstimmung zwischen den Automotive-Standorten beispielsweise in Deutschland. Das gilt genauso für das Versicherungswesen und anderes. Das sind Strukturen unterhalb nochmal der DSK-Arbeitskreise, wo wir gemeinsam den Anspruch einlösen wollen, dass Datenschutzrecht eben mit gleichen Maßstäben angewendet werden soll. Es bedeutet nicht, dass jede Einzelfallentscheidung identisch ist, so wie Knöllchen im Straßenverkehr oder dergleichen. Die Logik funktioniert im Datenschutzrecht nicht. Dazu sind wir zu sehr einzelfallorientiert, was wir auch sein müssen, wenn Sie allein an Abwägungsgebot, Ausnahmen für Betroffenenrechte und so weiter denken. Da gilt unglücklicherweise manchmal der Satz, jeder Fall ist ein klein bisschen anders. Und das müssen wir am Ende rechtsstaatlich als Behörde auch berücksichtigen. Für in der Tat, dann unsere Partner, die betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten, die ja jedenfalls, was die im Unternehmen betrifft, genauso von der Koalition gerade ins Visier genommen werden, wie wir als Aufsichtsbehörden gilt. Wir können dadurch effizienter arbeiten. Wir werden Synergiepotenziale haben, dadurch, dass wir uns um das eine an bestimmten Behörden kümmern und um das andere nicht mehr. Das sollte eigentlich dazu beitragen, mit der Wucht der Fallzahlen und umgekehrt den Beratungsbedarf, den wir gerade beim Thema KI und andere Innovationen beobachten, besser zurechtzukommen. Das Ganze geht nur im Einklang mit der Politik. Dort, wo man solche Schwerpunkte setzt, muss man auch die personellen Ressourcen bereitstellen. Umgekehrt darf man sich auch sozusagen im föderalen Ausgleich dann zugute halten. Bestimmte Dinge müssen wir nicht mehr machen. Jeder kann sich Überlegungen denken, wie solche Prozesse laufen können. Am Ende, glaube ich, kommt es auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegen, die sehr gerne, glaube ich, an manchen Stellen auch tiefer einsteigen würden, es aber angesichts der Vielzahl an konkurrierenden Fällen nicht immer leisten werden. Also insoweit ist das auch das Versprechen, nochmal sozusagen mehr wieder auf Ballhöhe zu kommen, wo wir im Moment manchmal Zeiten der Bearbeitung haben, die wir wirklich allesamt bedauern.
Jetzt haben Sie ja an verschiedenen Stellen auch das Top-Thema KI schon genannt. Einerseits den erhöhten Beratungsbedarf. Und Sie haben auch gesagt, gerade mit der KI-Verordnung fing es da auch so an, dass man gesagt hat, Moment, wie ist denn das jetzt? Da haben wir Datenschutzgrundverordnung, hier haben wir KI-Verordnung. Wie verhält sich das? Die DSK hat ja auch da speziell Empfehlungen, Vorschläge, was man machen könnte. Ein Punkt ist da sicherlich auch als Kompetenzcluster, oder?
Das bin ich mir nicht sicher, ob das am Ende funktionieren wird. Wenn Sie sich jetzt anschauen, wie das innerdeutsche KI-Zuständigkeitsgesetz lautet, dann haben wir doch ganz, ganz viele Behörden, die schon für KI-Marktüberwachung sind. Das heißt, wir werden auch spiegelbildlich dazu in ganz unterschiedlichen Branchen, in ganz unterschiedlichen Situationen auf KI-Einsatzszenarien gucken. All das zu clustern und also zu sagen, hier ist ein Schwerpunkt, ist für mich im Moment nicht so ganz vorstellbar. Ich bin etwas im Zweifel, ob das nicht eher etwas ist, was so eine Querschnittsfrage werden wird, genauso wie die betroffenen Rechte oder Transparenzanforderungen. Was bei KI die Hauptherausforderung ist, ist in der Tat die Schnittstellen zwischen der KI-Verordnung und der DSGVO zu klären. Das tun wir, glaube ich, auf europäischer Ebene. Das geht ja zurück beispielsweise auf eine Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses schon vom Dezember 2024 zu einigen Grundfragen. Wir haben das jetzt erst vor ein paar Tagen mit einer Guideline zu Web-Scraping fortgeführt, die übrigens sogar auf die kniffligen Fragen Antworten gibt. Artikel 9 Daten, das große Thema, der Elefant im Raum, was machen wir damit? Da hat sich der Europäische Datenschutzausschuss einer sehr, sehr mutigen Linie angeschlossen, die das OLG Köln in seiner Meta-Entscheidung eröffnet hat. Das ist im Moment das, wo wir sagen, da bauen wir auch Brücken zwischen dem, was die KI-Verordnung will, nämlich tatsächlich die Innovation durch KI in gute, ausgeglichene Bahnen begleiten und auf der anderen Seite den Anforderungen der DSGVO an beispielsweise hohe Schutzstandards bei Gesundheitsdaten und anderen. Die weitere Herausforderung oder die weitere Aufgabe für uns als Datenschutzbehörden ist, der Politik nochmal mit einer gewissen Hartnäckigkeit, meinetwegen auch Lästigkeit, klarzumachen, dass diese Antwort mit unberührt ungenügend ist. Das ist zu wenig. Es gibt jetzt im Omnibus wenigstens Bestrebungen, also dem Vorschlag der Kommission, die DSGVO fortzuentwickeln, jedenfalls in gewissen Grenzen. Es gibt dort erste Ansätze für Rechtsgrundlagen zu KI. Aber das ist nur die halbe Antwort. Was wir genauso brauchen, und das ist eine der Forderungen der Datenschutzkonferenz jetzt schon über eine lange Zeit, ohne dass wir irgendwo Gehör finden, wir brauchen auch Sonderregelungen für Betroffenenrechte. Bei KI gelten die gleichen Besonderheiten wie bei Blockchain. Wenn Sie sagen löschen, dann können Sie sagen, wirf das Modell weg. Ist das verhältnismäßig und im Einklang mit dem Ziel, Innovation zu fördern? Nein. Also brauchen wir Modifizierungen. Bis jetzt müssen wir das im aufsichtlichen Vollzug Fall für Fall lösen. Das ist nicht fair. Das ist nicht vorhersehbare Rahmenbedingungen für jemanden, der KI-Entwicklung betreiben will. Genauso wenig ist es fair für Betroffene, weil sie nicht wissen, es entwickelt sich für uns gerade ein Fall, wo die Frage wirklich auftaucht, wie sie am Ende nach einem Zwischenfall erreichen, dass ein KI-Training wieder rückgängig gemacht wird oder ihre Daten jedenfalls nicht in den Zyklus der weiteren Entwicklung einfließen. Dafür brauchen wir besondere Antworten und das ist nochmal die Forderung von vorhin, Datenschutzgrundverordnung ist schön, sie ist besser als viele Diskussionen das vermitteln, aber sie hätte es eigentlich verdient, ergänzt zu werden durch bereichsspezifische Regelungen.
Von meiner Seite zum Schluss gefragt, bevor ich meine Kollegin zurückgebe, wenn Sie jetzt so ein bisschen in die Zukunft mit uns schauen, wie wird denn dieser Prozess jetzt weitergehen? Was denken Sie?
Ich hoffe gründlich und umfassend mit ein bisschen Zeit, ohne deshalb zu trödeln. Gründlich und umfassend meint unter Berücksichtigung all der vielen Forderungen, die in der akademischen Welt, die von uns als Aufsichtsbehörden vorgetragen wurden, das würde ich mir von der europäischen Politik wünschen, eine gute Debatte danach, was sozusagen für alle aushaltbar ist, damit der Prozess dann am Ende auch sozusagen im Konsens enden kann und dann aber bitte nicht zu lange brauchen, weil die Antworten werden jetzt von der Rechtspraxis erwartet, von uns genauso wie von den Verantwortlichen. Das heißt, wenn sich der Trilog jetzt noch ins nächste Jahr oder bis ins nächste Jahr warten lässt zu dem Digital-Omnibus, dann ist das okay, aber bitte nicht länger. Das wäre so meine Hoffnung, dass wir dann in einem Jahr, wo Bayern ausgerechnet DSK-Vorsitz haben wird und übrigens meine kleine Behörde ihr 25-jähriges Jubiläum feiern darf, dann auch tatsächlich eine erste größere Modernisierung der DSGVO feiern können. Das wäre so meine Wunschvorstellung.
Ganz herzlichen Dank, Herr Will, und damit gebe ich zurück an Ricarda.
Ja, danke, Oliver. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Will, für das Gespräch. Vielen Dank dafür, bestimmte Punkte mal zu erden in dieser Diskussion. Stichwort Grundrechtecharta, also was können wir denn überhaupt ändern? Und auch Stichwort, ja, wie hilfreich wäre tatsächlich eine zentrale Behörde? Ich drücke Ihnen die Daumen, Ihnen und den Aufsichtsbehörden, dass Sie es schaffen, Ihr Ziel, mehr Realismus in die aktuelle Debatte zu bringen, dass Sie das erreichen. Ja, wünsche dann auch schon mal alles Gute für die Feierlichkeiten dann zum Jubiläum im nächsten Jahr und hoffen wir mal, dass wir dann auch einen Digital-Omnibus haben bis dahin. Lieber Oliver.
Bis dahin sehen wir uns hoffentlich noch ganz oft bei IDACON.
Sehr schön, ja, genau. Ja. Das ist sehr schön, da freue ich
mich gerne
drauf. Ende Oktober spätestens ganz dann. Cool. Lieber Oliver, dir natürlich auch vielen Dank wieder für die Fragen. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und ein herzliches Dankeschön. Sollten Sie Fragen an uns haben, dann senden Sie wie immer diese Fragen gerne an die folgende E-Mail-Adresse dsp@wk.de. Ja, dann herzlichen Dank nochmal an Sie alle und ja, vielen Dank fürs Interesse und wir hören uns dann bei der nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.